Hallo liebe Mama, ich freue mich sehr, dass du da bist und zuhörst hier bei Wie geht das? Leben mit Zwillingen mit Dr. Dorothea Kadenbach, Folge 86. Heute gibt es ein sehr außergewöhnliches und gleichzeitig bestärkendes Interview für dich mit Gesa Höhne. Und Gesa ist auf ihrer Australienreise schwanger geworden von einem Mann, mit dem sie eigentlich getrennte Wege gegangen ist. Und in unserem Gespräch heute erzählt sie von ihrem Weg, wie sie mit sich gehadert hat, am Anfang sogar überlegt hat, die Schwangerschaft zu beenden und sich dann aber durchgerungen hat, die Kinder zu bekommen, auch ihren Partner davon überzeugt hat, bei ihr zu bleiben, mit ihr nach Deutschland zu kommen und da eine Familie zu gründen. Und sie erzählt da wirklich ganz eindrucksvoll von ihrem Weg, wie sie sich da nach vorne gebahnt hat, die Schwangerschaft akzeptiert hat, sich ganz intensiv auf die Geburt vorbereitet hat und dann auch ihren Weg mit den Zwillingen gebahnt hat, was dann auch nochmal sehr viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und dadurch, dass sie aber dran geblieben ist und immer weiter gemacht hat, wirklich eine Familienstruktur sich erschaffen hat, die sie sich wünscht und auch zu einer ganz neuen Person geworden ist. Und ja, mit diesem Interview wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch eine kleine Ankündigung bzw. zwei. Ihr fragt nach Stabil und Stark mit Zwillingen und nach zauberhafter Kleinkinderzeit. Stabil und Stark mit Zwillingen, mein Online-Kurs für eine bestärkende Babyzeit mit individuellem Support, wird wieder im Mai starten. Ende Mai geht's wieder los. Du kannst dich jetzt schon ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen und den Link findest du in den Shownotes. Und zauberhafte Kleinkinderzeit, mein Online-Live-Kurs für mehr Harmonie mit deinen Kleinkindern. Da ist die Nachfrage sehr groß, was mich total freut. Aber zauberhafte Kleinkinderzeit wird es erst wieder im Januar 2024 geben. Aber auch da kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen, ganz unverbindlich, wenn du da gerne beim Kurs mitmachen möchtest. Und ja, dann freue ich mich und du wirst dann von mir hören. Jetzt geht's aber los mit dem Interview. Und ich sag's dir, ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht, um eine Podcast-Folge zu bearbeiten. Und jetzt bin ich richtig froh, dass ich sie mit dir teilen kann und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gesa, wie schön, dass wir uns heute unterhalten und ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast Wie geht das Leben mit Zwillingen bist und hi!
Hallo, ich freue mich auch total.
Erzähl uns doch mal, wer du so bist, wie du lebst, was du von dir erzählen willst.
Ja, total gerne. Mein Name ist Gesa, 31 Jahre alt, lebe im Raum Osnabrück mit zwei Kindern, Töchtern, die sind jetzt 2,5. Und meinem Partner. Und wir hatten eine ziemliche Achterbahnfahrt in unserer Familienfindungsphase. Und ich habe eine Ausbildung als Emotionscoachin angefangen, die im Moment pausiert, die ich ganz gerne jetzt bald abschließen möchte. Und ich mache eine Ausbildung als Doula oder besser gesagt Soul Birth Doula.
Was hast du gemacht, bevor deine Kinder geboren sind? Denn das hört sich jetzt so an, als ob du jetzt was völlig Neues anfängst. Also, dass so mit der Geburt deiner Kinder auch irgendwie eine neue Gesa geboren ist, so hört sich das gerade für mich an. Was hast du davor gemacht?
Ja, total. Ich habe ein paar Jahre als Gemüsegärtnerin gearbeitet und dann habe ich eine Ausbildung als Köchin gemacht. Das Lernen an sich und das Ausprobieren hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Und genau, habe dann als Köchin eine Weile auch gearbeitet und bin dann ein Jahr ungefähr reisen gewesen, noch ein bisschen gearbeitet auch in der Welt.
Ja, das ist auch cool. Ja, ich lese daraus, du liebst die Abwechslung.
Oh ja.
Ja. Und total. Abwechslung haben wir ja mit Zwillingen genug. Bist du gerne Zwillingsmama?
Ja, total. Also ich bin noch total in der Phase auch, wo es noch sehr herausfordernd ist und auch also im Täglichen mich sehr an meine Grenzen bringt und trotzdem liebe ich die Herausforderung total. Ja.
Ja, die Kleinkinderzeit, die hat es noch gut in sich. Ne?
Ja.
Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt im Podcast. Ich hatte eine Freundin, Und ich habe dir auch mal diese Frage gestellt, so, na, wann wird das eigentlich einfacher? Wann wird es leichter mit Kindern? Dann hat sie mich ausgelacht. Also sie hat nicht wirklich mich ausgelacht, aber sie hat gelacht und hat dann gesagt, es wird nie einfacher. Es ändert sich immer nur die Form.
Ja,
das ist irgendwie so treffend. Was hat sich bei dir verändert, seitdem du Zwillingsmama bist?
Ja, wie du ja schon vermutet hast, ziemlich viel. Ich glaube, dass mich das sehr erwachsen gemacht hat. Ich war eine sehr, sehr glückliche Person vorher, aber auch so, ich habe immer sehr dem Leben vertraut und habe meistens so das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und so meinem Herzen gefolgt. Und ja, ich würde sagen, ich habe aber auch selten den Herausforderungen, die mir so begegnet sind, wirklich gestellt und bin dran geblieben. Da würde ich sagen, das hat sich total verändert, dass ich mittlerweile, ja, ich bin durch ganz, ganz tiefe Täler gegangen. Und ja, also unsere Geschichte hat wirklich so alles reingehauen, was es an Hürden geben kann. Und da weiß ich einfach mittlerweile, dass mich überhaupt nichts mehr aus der Bahn werfen kann. Und da bin so sehr stolz auf mich einfach und habe das Gefühl, ich weiß viel mehr, wer ich bin überhaupt. Und vorher war das einfach viel Spaß und viel Leichtigkeit und viel Lachen und Freude. Und jetzt mittlerweile sehe ich einfach total die Schönheit darin, mich mir selber verbunden zu fühlen und zu wissen, was für eine Richtung auch mein Leben hat.
Mhm. Ja. Also so, dass du, vorhin habe ich gesagt, du liebst die Abwechslung. Vielleicht warst du auch ein bisschen sprunghaft und hast es nicht so oft in einer Sache ausgehalten. Und jetzt sagst du, hast du an Ausdauer gewonnen?
Ja, an Ausdauer und auch vielmehr an so eine langfristige Vision. Also ich würde sagen, mit meinen Babys ist auch ja nochmal wie so ein ganz neuer Pfad aufgegangen. Und auf einmal haben ganz viele Sachen, die für mich vorher wie so kleine Puzzleteile waren, total viel Sinn gemacht. Also ich habe mich schon immer für Persönlichkeitsentwicklung und sowas, Sprache und so, total interessiert. Aber ich habe das immer so als Hobby gemacht und gedacht, naja, mein Beruf, das ist irgendwie was anderes. Und auch wenn ich immer sehr passioniert war, so das Kochen, das ist für mich einfach eine Leidenschaft gewesen und auch das Gärtnern fand ich toll, so dieses in Bewegung sein und draußen sein und irgendwie nachhaltig wirtschaften. Und trotzdem hat mir aber so wirklich diese Richtung gefehlt, langfristig da eine Vision zu sehen. Und jetzt würde ich sagen, das, woran ich jetzt gerade bastel, ist jetzt gerade kein Beruf, aber es ist total eine Berufung und es wird auch, ja, ich bastel mir das quasi so zusammen, so das, was ich machen möchte.
Okay, magst du uns ein bisschen mit auf deine Bastelgeschichte nehmen? Die fängt ja meistens in der Schwangerschaft an. Also du warst ja bei Gesa, die war dann Köchin und war so eigentlich ganz happy, so wie sie war. Und dann hat sie die Nachricht bekommen, okay, du bekommst jetzt Zwillinge.
Ja, also ich war gerade in Australien und hatte so eine paar Monate Beziehung mit meinem Partner beendet gerade. Es war alles sehr anstrengend und irgendwie nicht so die Freiheit, die ich mir oft hatte und das leichte Leben. Und
wie, also du hattest eine Beziehung hier, genau. Und die war dann zu Ende und dann hast du gedacht, so, ich muss jetzt erstmal hier raus und ich fahre jetzt mal nach Australien, oder wie?
Fast, das geht dann noch ein paar Jahre zurück, aber genau, ich habe eine lange, lange Beziehung, also ich war 10 Jahre mit meinem Partner zusammen, habe ich beendet und dann hatte ich so 1 Jahr, 1,5 Jahre Pause. Und bin dann recht schnell reisen gegangen, weil mich schon immer so diese Welt ein bisschen gerufen hat und gesagt, so, jetzt reisen, jetzt endlich Freiheit reisen. Und dann bin ich reisen gegangen und habe jemanden kennengelernt, den mochte ich ganz gerne. Und mit dem war ich dann eine Zeit zusammen. Und ja, das war auch nicht so was ganz Ernsthaftes, sondern es war einfach sehr, sehr schön. Und wir sind zusammen gereist und so. Und wir waren beide gar nicht an dem Punkt, wo wir uns gerade binden wollten oder irgendwie so eine Zukunft planen wollten und ihm ging es auch gar nicht so gut und deswegen habe ich irgendwann gesagt, so jetzt reicht. Ich glaube, unsere Pfade gehen eher in unterschiedliche Richtungen und dann haben wir uns total im Guten getrennt und ja, dann sieht meine Periode aus.
Ups.
Ja. Und dann war ich eben, ja, da, wie gesagt, in Australien weit von zu Hause weg und habe viel gearbeitet. Dann sind wir zusammen ins Krankenhaus gefahren und haben einen Schwangerschaftstest gemacht und ja, der war positiv. Und dann war das für mich irgendwie zwar ein totaler Schock, aber ich hatte zum Glück ganz viele Menschen so in meiner Heimat, denen ich sehr, trotzdem sehr verbunden war, sodass ich wenigstens viel telefonieren konnte und so Leute um mich herum hatte, zumindest in meiner gefühlten Wahrnehmung. Bei mir fing das auch dann wirklich an mit ganz, ganz heftiger Übelkeit, ganz schnell. Ich hatte so, glaube ich, die ersten 5 Monate oder so, hatte ich wirklich alles wieder verloren, was ich mir zu, also ja, was ich gegessen und getrunken habe. Und ich weiß auch noch diesen Flug dann zurück nach Hause, da sind wir, also ich bin alleine geflogen am Anfang und wollte erstmal nach Hause und boah, das war wirklich der Horror. Und ich wusste aber auch zum Beispiel schon ganz früh, dass es Zwillinge sind. Also das habe ich irgendwie gespürt, dass das zwei sind. Und für mich war das dann auch direkt irgendwie wie so ein bisschen so ein Signal, so dieses, wenn ich die in den ersten paar Wochen schon so deutlich spüren kann, so dann, ja, gehören die wohl dazu jetzt.
Okay, krass. Also wir müssen noch mal ein Stück zurückgehen. Du hattest sozusagen ein Reiseflirt und dann hast du erfahren, dass du vor diesem Reiseflirt ein Kind erwartest, also ganz am Anfang weißt du ja nicht, dass es zwei sind. Und was war da in dir selber los? Also wie hast du das aufgenommen, wenn du erfährst, so okay, jemanden, dem es eigentlich also psychologisch gar nicht so gut geht und ihr wahrscheinlich auch gar nicht so gut zusammenpasst, sondern es hat jetzt halt für einen Zeitraum gut gepasst und das war von vornherein klar. Und dann weißt du, okay, ich kriege jetzt aber ein Kind. Hat das irgendetwas zu deiner Beziehung verändert oder auch zu der Beziehung verändert zu ihm?
Ja, also ihn hat das total überfordert und dadurch hat das uns im ersten Moment erstmal nochmal weiter auseinandergetrieben, weil ich mich sehr alleine gefühlt habe mit der Entscheidung oder alleine gelassen gefühlt habe mit der Entscheidung. Und wir haben dann trotzdem versucht, ganz bewusst den Entscheidungsprozess zusammen zu durchlaufen. Und ich habe damals immer mit so einer Modalität gespielt, dass ich mir quasi vorgestellt habe, ich bekomme die Kinder mit ihm, ich bekomme die Kinder ohne ihn, ich bekomme die Kinder nicht mit ihm, ich bekomme die Kinder nicht ohne ihn. Also quasi so die alle vier Möglichkeiten immer wieder durchfühlt und so geguckt, was fühlt sich so auf Dauer irgendwie am richtigsten und am stimmigsten so für meinen Lebensweg an.
Also ihr habt auch drüber gesprochen, die Schwangerschaft zu beenden.
Ja, ich habe darüber gesprochen und mein Herz wusste das aber eigentlich ziemlich schnell. Und das hat er mir auch später auf jeden Fall noch vorgeworfen, weil er immer das Gefühl hatte, er hatte überhaupt gar keine Wahl. Und das war aber trotzdem so, dass weil es für mich einfach so gar nicht in meinen Plan gerade gepasst hat. Und ich wollte eigentlich gerade irgendwie so ein sexuelles Befreiungsseminar in Neuseeland hat es gebucht. Ne? Also irgendwie, das war so ein ganz anderer Weg, den ich eigentlich gerade vorhatte. Und ja, damals war ich auch Köchin und habe das nicht wirklich gesehen, dass es da noch so eine andere Welt gibt. Und das hat irgendwie für mich auch nicht in die Gastronomie gepasst und alleinerziehend. Irgendwie, deswegen habe ich mir die Frage zwar gestellt, aber immer wenn ich in dieses Gefühl reingegangen bin von ich bekomme die Kinder nicht, dann hat sich bei mir eben auch mein ganzes System gesperrt, weil das für mich auch einfach ein extremer Schritt ist, Leben, was entsteht, zu beenden. Und ich kann das verstehen, dass es in manchen Situationen total sinnvoll ist und auch nicht anders geht. Und trotzdem hat sich das für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt.
Ja. Und dann hast du ja gesagt, dass dir sehr, sehr übel war. Und für mich hat Übelkeit nicht nur einen rein hormonellen Aspekt, sondern immer auch einen psychologischen Aspekt. Das heißt, es wird ja unser ganzes System durcheinander gewirbelt, wenn wir schwanger sind und auch das emotionale System sehr stark nochmal beansprucht, würde ich sagen. Und da hängen auch diese ganzen Emotionen drin und das kann sich auch körperlich so äußern, dass dir eben einfach übel ist, weil da noch ganz viel Kram einfach raus muss. Und das passt irgendwie ganz gut zu dem Durcheinander und zu den Umständen, unter denen du schwanger geworden bist. Aber wie ging es dann weiter? Also du bist nach Hause gefahren, hast dich dafür entschieden, die Kinder zu bekommen, ohne deinen Partner.
Geht so. Also wir haben die Entscheidung schon dann letztendlich zusammen getroffen, aber ich hatte sie für mich schon entschieden. Also ich habe für mich das einfach immer gefühlt, dass die Kinder nicht zu bekommen für mich keine Option ist und habe trotzdem aber quasi diese anderen Varianten durchgespielt mit ihm. Und er hat das dann natürlich irgendwann auch gemerkt, dass das für mich einfach eine total klare Richtung sich abzeichnet. Und wir waren weiterhin in keiner Partnerschaft. Und für ihn, auch in seiner Geschichte, ist das Thema Vaterschaft einfach das ein großes Thema. Und von daher war das für ihn einfach auch irgendwie eine total schwierige Entscheidung. Zum Beispiel, wenn ich mich dann für die Kinder entscheide, dass er sich dagegen entscheidet, Vater zu sein. Natürlich kann er sich niemals dagegen entscheiden, dann ein biologischer Vater von Kindern zu sein. Aber ich habe von Anfang an gesagt zu ihm so dieses, ich bin mir ganz klar darüber, dass ich dich zum Vater mache, wenn ich die Kinder gebäre und bekomme. Und du darfst trotzdem für dich die Entscheidung treffen, dass du kein aktiver Vater sein möchtest. Und so war das für uns irgendwie wirklich ein langer Prozess. Da sind wir auch am Anfang wirklich nicht an die Wurzel gekommen. Also das sind Themen, die sind immer und immer wieder hochgekommen, weil er hat sich letztendlich entschieden, mitzumachen und ist dann auch hinterhergekommen. Und wir sind dann in Deutschland zusammengezogen. Unsere Beziehung war immer Arbeit. Und wir haben aber ganz, ganz viel einfach, wir sind sehr ehrlich von Anfang an immer gewesen und haben uns sehr wenig geschont, was einfach sehr schmerzhaft manchmal ist. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, wir haben eben beide so viel voneinander gelernt. Und dadurch, dass unsere Beziehung auch so sehr holprig war und manchmal ist. Und wir haben auch diesen Beziehungsstatus zum Beispiel immer mal verändert und damit rumgespielt und geguckt, so können wir Eltern sein, aber kein Paar sein und einfach geguckt, so was braucht unsere Dynamik und sind immer wieder, haben wir versucht, an diese Wurzel ranzukommen, wo er sich quasi, wo ich mich alleine entschieden habe und er sich nicht die Freiheit eingeräumt hat, sich gegen die Kinder zu entscheiden. Mhm. Weil das natürlich auf so einer unterbewussten Spur, die bei ihm dann natürlich abläuft, immer auch anstrengend ist, ne, etwas zu leben, was wo er sich nicht aktiv für entschieden hat, sondern wo er quasi so unterbewusst immer die Stimme hat, die hat mich zum Vater gemacht. Genau.
Und wie ging es dir dann? Also wie ging denn die Schwangerschaft? Ihr seid dann beide nach Deutschland gekommen?
Ja, ich bin erstmal nach Deutschland und habe dann quasi bei meiner Familie mich geparkt. Und genau, ich habe vorher in Berlin gelebt, bevor ich auf Reisen gegangen bin. Und dort war eben so ein großes Haus, in dem ich gelebt habe. Und mein Bruder hat da auch noch gelebt in der Zeit. Und ich bin dann angekommen und er hat mich abgeholt. Und er war total süß, mein kleiner Bruder. Der hat dann so alles an Snacks für mich gekauft, die ich dachte, ich könnte mögen. Und hat mich dann zu allen Ultraschalls begleitet. Und ja, der war ganz, ganz toll und hat mir total da geholfen, erstmal anzukommen in Deutschland. Und dann bin ich eine Zeit lang zu Mama gegangen und so. Und dann wurde eben direkt da in Berlin neben diesem großen Haus, wo eben alle meine Freunde und mein Bruder auch gelebt haben, so eine kleine Wohnung frei und die habe ich dann bekommen. Da wurde dann so eine Petition vom Haus unterschrieben, dass ich da einziehen konnte und der Vermieter hat dann ja gesagt und dann habe ich eben diese kleine Wohnung da bekommen und dann ist mein Partner irgendwann zu dem Zeitpunkt nicht als mein Partner, aber eben nachgekommen und ist dann mit eingezogen. Und dann, das war auch noch zu einer Zeit, wo es mir körperlich eben sehr, sehr schlecht ging. Das war, ich glaube, als ich so im vierten oder fünften Monat war, als er dann nachkam. Das war wirklich am Anfang so ein ganzes Loch, wo ich einfach mich den ganzen Tag nur übergeben habe und versucht habe, irgendwie zu überleben und auch emotional versucht habe, irgendwie die Prozesse so wieder in irgendeine Spur zu lenken, aber da war ich total inaktiv. Und dann habe ich so im vierten, fünften Monat angefangen, auch so emotional so ein bisschen mich da wieder so auf die Spur zu kriegen und habe Coachings gemacht und deswegen passt das, was du vorhin gesagt hast, total. Also ich hatte dann, als ich nach dem fünften Monat immer noch nicht aufgehört hatte, ständig mich übergeben zu müssen, dann irgendwann mal so eine Apothekerin gesagt, ja, wenn das jetzt noch nicht weg ist, dann hört das auch nie wieder auf. Und zu der bin ich auch nochmal später hingegangen, als mir dann blendend ging und habe ihr gesagt, dass sie doch vielleicht solche Aussagen nicht einfach treffen soll, weil das natürlich sehr entmutigend ist und manchen gar keine Hoffnung zum Weitergehen gibt. Und ja, als ich dann aber wirklich so auch eben psychisch und emotional so ein bisschen aufgeräumt hatte, da ging es dann auch. Und für mich war das total wichtig, auch erstmal so dieses alte Leben zu verabschieden, was dann eben natürlich nicht mehr weiter geführt werden konnte und so die alte Gläser zu beerdigen erstmal oder verabschieden.
Ah ja, ja, spannend. Ja. Und der Rest der Schwangerschaft, wie ging es dir dann da? Also du hattest sehr viel zu tun in den ersten 5 Monaten, erstmal in dir selber aufzuräumen. Und dann am Ende?
Ja, das Ende war sehr schön. Also mein
hat sich die Arbeit gelohnt.
Ja, total. Und ich habe mich dann auch irgendwann wirklich angefangen, ja, sehr aktiv auf die Geburt vorzubereiten. Bei mir war es die ganze Schwangerschaft wirklich nicht so, dass ich sagen konnte, ich habe mich auf die Geburt oder auf das Leben danach gefreut. Also ich hatte immer das Gefühl von Richtigkeit. Mhm. Das ist schon alles richtig so. Und ich habe auch vertraut darauf, dass ich da die richtige Entscheidung einfach gefühlt habe. Und trotzdem, also das war für mich immer ein ganz komisches Gefühl, wenn Leute angekommen sind und gesagt haben, herzlichen Glückwunsch. Weil das hat sich für mich eben noch gar nicht so richtig angefühlt. Ja, da war eben in meiner Schwangerschaft ganz viel Trauerarbeit am Anfang erstmal. Und dann eben habe ich aber gemerkt, okay, jetzt kann ich hier halt auch nicht mehr zurück. Jetzt habe ich mich entschieden und jetzt gibt es nur noch diese eine Richtung. Dann geht's mal los. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Yoga und Geburtsvorbereitung, Yoga und Meditation und Affirmationen und keine Ahnung, was das noch so ein Clearing heißt das auf Englisch. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber quasi so diese negativen Emotionen, Blockaden auflösen gemacht und Geburtsvision erstellt und so weiter und so fort. Und das war total eine schöne Zeit, mit so eine Kreationsphase eigentlich.
Mhm.
Und ja, auch eine Zeit, wo ich irgendwie so gemerkt habe, dass da wirklich jetzt einfach sich extrem was verändert. Und ich wusste zwar noch gar nicht was, aber irgendwie hat sich das auch aufregend angefühlt. Und ja, und die Babys sind dann auch bis zur 39. Woche drin geblieben. Also es war irgendwie auch total unkompliziert. Und ich hatte zwar, meine erstgeborene Tochter lag in Beckenendlage und die zweite eben mit dem Kopf voran. Und deswegen hatte ich so viel Glück, dass ich da diese Klinik gefunden habe, die auf beide spezialisiert sind. Die Havelhöhe in Berlin, ein großes Kompliment in diese wundervolle Klinik.
Mhm. Die also haben, du wolltest gerne vaginal entbinden.
Ja, total gerne. Geburt einfach, das war für mich immer was ganz Komisches. Ich finde das auch schon immer gut, dass es so Notfallmedizin gibt. Das sichert ja auch irgendwie ab und nimmt Ängste. Trotzdem hatte ich irgendwie nie großartig Angst vor Geburt. Für mich war das schon immer was Natürliches. Und auch als es dann hieß, jetzt ist sie in Beckenendlage und irgendwie ganz viele auf einmal anfingen, ja, da muss es ja doch jetzt ein Kaiserschnitt sein. Das hat sich für mich irgendwie nie richtig angefühlt. Und ich wusste auch so, nee, also will so raus. Entweder die dreht sich noch. Wir haben ganz viel so versucht, an natürlichen Sachen die Kinder einfach zu motivieren, sich vielleicht nochmal anders da hin und her zu schieben, und wollte sie aber einfach nicht. Und mir war auch total klar, dass wir das einfach trotzdem schaffen können.
Hattest du in der Schwangerschaft vor irgendetwas Angst? Oder hattest du vor dem Leben mit Zwillingen Angst? Oder warst du so sehr mit Schwangersein beschäftigt, dass du dir darüber keine Gedanken gemacht hast?
Weiteres. Tatsächlich habe ich auch, das ist mir auch später irgendwann aufgefallen, dass ich in meiner ganzen Visionsarbeit, da ging es immer nur um die Geburt und auch ums Stillen, und dann hat es irgendwie aufgehört. Dieses Leben mit Kindern, und ich fand schon Kinder und Babys immer cool so, aber ich brauchte mit denen nicht großartig viel Zeit verbringen. Und mein Bruder hat mich irgendwann später mal total ausgelacht, weil ich habe so gesagt, ja, da brauche ich ja nicht großartig was verändern. Ich mache trotzdem weiter meine Hobbys und ich mache trotzdem weiter meinen Sport. Und das, also, was soll denn da groß passieren? Und ich habe mir eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin dann echt richtig auf die Fresse gefallen. Das kann ich
ja
nicht so.
Alles so wie vorher, sagen. Nur eben mit zwei Babys.
Genau.
Naja, müssen ja, beide also, mal kurz lachen, ne?
Ja. Aber nichts mehr wie vorher. Das, ja, und da gibt's natürlich auch keine Vorbereitung so wirklich. Also, ich hatte auch keine Hebamme, die auf Zwillinge spezialisiert war, sogar noch sehr jung. Das war ihre erste oder eine der ersten Zwillingsschwangerschaften. Die war total klasse. Also ich habe mich einfach null vorbereitet gefühlt, als es dann Realität wurde, was eben dann Realität wurde.
Mhm.
Genau, also das war sehr interessant zu merken.
Mhm. Erzähl mal von deiner Geburt. Also das ist ja sowieso eine sehr spannende Kombination, die ihr hattet. Weil wenn ich mir so alle Lehrbücher, die ich konsultiert habe, nochmal Revue passieren lasse, dann steht da eigentlich immer drin, bei Zwillingen ist die Kombination des der erste, also der führende Zwilling in Beckenendlage liegt und der Folgezwilling mit Schädellage nicht machbar für eine natürliche Geburt, weil das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass sich die Köpfe miteinander verhaken und dass da ja eigentlich kaum ein Krankenhaus das begleiten möchte. Also wenn der erste Schädellage ist und der Folgezwilling, dann Beckenendlage okay, aber andersrum wird es eigentlich selten gemacht, deswegen ja, sehr spannend, dass du wirklich ein Krankenhaus gefunden hast, was gesagt hat, okay, mach mal trotzdem. Erzähl mal, wie war das?
Ja, die Geburt war total schön und natürlich nicht so Ponyhof schön und alles so toll und einfach. Aber die Geburt war also eigentlich eine recht schnelle Geburt. Ich glaube, ich hatte irgendwie morgens um 7 Blasensprung und das war auch so lustig. Da bin ich dann noch ins Krankenhaus gefahren. Es war Woche 39, Ende der 39. Woche. Und ich habe trotzdem noch irgendwie so gedacht, vielleicht schicken die mich auch wieder nach Hause, vielleicht ist das ja noch gar nicht der Anfang.
Mhm.
Obwohl mir das Wasser tropfte und, ne, also so vorbereitet war ich auf die Geburt. Und Das war aber total schön. Also das ist so ein ganz schöner Sommertag gewesen und dann sind wir dahin gefahren und eben morgens um 7 hat es angefangen. Ich glaube, so gegen 12 oder so waren wir dann im Krankenhaus, weil die haben auch gesagt, ach, frühstücke du erstmal und so, mach mal ganz entspannt, ist ja deine erste Geburt. Und glaube ich, so gegen 1 oder so waren wir dann im Kreissaal und die hat gesagt, ja, dann bringt man noch eure Anmeldepapiere kurz zur Rezeption, ihr bist ja noch total fit. Und dann sind wir da rausgelaufen und die Frau hat mir noch so einen ganz schönen Satz mit auf den Weg gegeben, der hat gesagt, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, dann geht die Tür auf und du gehst da durch und wenn du wieder zurückkommst, dann ist das letzte Mal, dass du so durch eine Tür gehst, weil das ist ein ganz großer Moment, der jetzt kommt. Und das fand ich total schön, weil das hat mich irgendwie so, ja, wie auch nochmal wirklich bewusst jeden Schritt erleben lassen und eben diese Füße auf dem Gras und ich bin immer zwischendurch angehalten, weil ich Wehen hatte. Und die wurden dann auf einmal auch ziemlich heftig. Aber trotzdem habe ich das total genossen. Dieses Wissen, okay, das ist jetzt mein letzter Gang hier, so. Mhm. Und dann waren wir wieder zurück und ich hatte mich ganz viel auch so mit den Ölen, also ich habe so ätherische Öle da benutzt, unter der Geburt und auch danach beschäftigt. Und
hast du die selbst angewendet? Oder also hast du dich davor mit ätherischen Ölen beschäftigt und hattest das dann alles dabei? Oder war das in der Klinik, dass man da mit ätherischen Ölen gearbeitet hat?
Nee, das war nicht in der Klinik, das war so ein, einfach so ein Kit, was wir mitgebracht hatten an Ölen. Und das war eigentlich ganz, muss ich das nochmal korrigieren, weil ich hatte mich nicht damit beschäftigt, sondern mein Partner hat sich da total reingelesen und geguckt. Und das war auch wirklich schön, weil der hatte damit so unter der Geburt einfach eine Aufgabe. Der hat dann immer alle paar Stunden, keine Ahnung was, mit irgendwas anderem eingeschmiert und ich war da einfach mein Ding gemacht und er hat da auch sein Ding gemacht. Und ja, und dann meinte die Hebamme hat noch so gecheckt und die waren auch alle sehr, sehr freundlich und es war irgendwie ganz entspannt und es war einfach auch nicht so, ich habe das schon öfter bei Geburtsberichten von Zwillingen gehört, dass dann irgendwie da 20 Leute im Kreißsaal sind und so, das war wirklich nur diese alte Ärztin, die das eben schon jahrelang macht und die hat auch noch gut gecheckt. Dann hatten die so die medizinischen Geräte auch hinterm Bett versteckt und abgedeckt. Und unter der Geburt waren wir meistens 2 Leute, wenn überhaupt. Also oft war ich auch allein mit meinem Partner. Auch sogar gegen Ende war irgendwann noch so, dass ich gerufen habe, jetzt muss jemand kommen hier, es geht jetzt los. Also es war total schön, weil wir irgendwie so sehr in unserem eigenen Rhythmus und Flow bleiben konnten, obwohl es eben ein Krankenhaus war und keine Störungen da waren letztendlich, sondern nur Hilfe in dem Moment, wo ich wirklich Hilfe gebraucht habe. Und dann hat mein Kopf, der sehr aktiv ist immer, einfach versucht, diese Geburt zu steuern. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, was macht er eigentlich? Dann gab es so ein bisschen so einen Stau, da ist nicht mehr so viel passiert. So gegen 4 oder so war das vielleicht, also irgendwann nachmittags. Und dann habe ich halt irgendwann so gemerkt, so, boah, ich bin überhaupt nicht bereit, jetzt Kinder zu kriegen, so dass da bei mir auf einmal so ein richtiger Widerstand, den mir mein Kopf zugegeben hat. Und dann war das wieder wie auch schon am Anfang der Schwangerschaft oder so in der Mitte der Schwangerschaft, wo ich so diese Entscheidung getroffen habe, okay, es gibt jetzt nur noch einen Weg, dass ich einfach so gecheckt habe, okay, jetzt gibt es nur noch einen Weg. Diese Kinder kommen jetzt raus. Und dann war das schön, weil dann bin ich quasi wie so, ja, einfach mittlerweile durch die Doula-Ausbildung weiß ich auch, was dann da passiert ist, ne? Aber da bin ich einfach dann so in diesen Urzustand gegangen, wo ich einfach nur noch in meinem Körper war. Und da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was da passiert ist oder so. Ich weiß noch irgendwann, ich hatte so eine Kanüle im Arm, einfach falls irgendwas war, haben die mir schon mal so einen Zugang gelegt und die ist irgendwann, weil ich so geschwitzt habe, ist irgendwann rausgegangen und da war überall Blut und so und ich weiß noch, dass selbst in dem Moment, dann kam irgendwie halt irgendjemand rein, der hat das versucht wegzumachen, neu zu stechen, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich da kaum dran erinnern. Ich war so richtig in meinem eigenen Körperflow und das ist auch die positivste Erfahrung, die ich von der Geburt mitnehme eigentlich, so dieses einfach meinen Körper machen lassen. Und das meinem Körper vertrauen und auch den Kindern zu vertrauen. Ich habe dann halt irgendwann das Gespräch mit den Kindern auch gesucht und so, komm, das schaffst du. Und dann war das wirklich einfach ein richtig schönes Teamereignis letztendlich. Und meine Tochter ist geboren worden, dann um 7 rum. Das heißt, das war ja wirklich von 7 bis 7 einfach eine sehr schöne, schnelle Geschichte. Und ich habe auch nichts an Medikamenten oder sowas gekriegt, keine PDA und nichts, so, weil es eben einfach so schön natürlich ging. Lustig ist dazu, dass ich die ganze Zeit einfach nur lag auf dem Bett. Ich habe keine andere Position ausprobieren wollen, weil es war irgendwie einfach das Einzige. Und das ist auch so, sagt man eigentlich ja bei Beckenendlage und so diese ganzen Positionen, die es da gibt und ne, dass man einfach die Schwerkraft auch mitarbeiten lässt. Aber nichts wollte ich nicht.
Lagst du dann auf dem Rücken oder auf der Seite? Oder?
ich lag auf dem Rücken, aber das Bett war so hochgestellt, also ich saß so ein bisschen. Das heißt, ich war nicht so in dieser typischen bekannten Geburtspose, wo die Frau da so mit allen vielen quasi von sich gestreckt auf dem Rücken liegt, sondern einfach schon so, ja, in so einem nach hinten gelehnten Sitz quasi. Mhm. Ja, dann war meine erste Tochter da, dann habe ich die kurz auf die Brust gelegt und begrüßt. Und dann war aber recht schnell klar, jetzt geht's weiter. Und dann hat mein Partner sich das T-Shirt ausgezogen, hat sie an die Brust genommen und hat eben die halbe Stunde, bis die zweite dann geboren worden ist, so das erste Bonding und das erste Kennenlernen übernommen. Und genau, meine zweite Tochter, und so ist die auch als Charakter, ist dann halt so noch hinterher geflutscht. Das war eine ganz schnelle Geburt und auch also sehr einfach. Die ist dann so schnell rausgerutscht, dass sie fast noch, also das war nur so ein ganz kleiner Fall, aber die ist noch ein Stückchen aufs Bett gefallen, weil so schnell hatte das auch keiner erwartet. Und dann hat die uns da so ein bisschen überrascht und war dann auch plötzlich da. Ich habe eben so dieses Gefühl, dieses Erwachsenwerden, das ist ja einfach so ein Moment, das ist einfach der Hammer. Deswegen bin ich da auch so ein Verfechter davon, dass man es einfach versucht mit der natürlichen Geburt, weil das ist einfach so ein Push, dieses Gefühl von, wow, das haben wir jetzt geschafft. Und das für ein tolles Teamwork.
Was macht die Geburt rückblickend für dich jetzt so sehr besonders? Also du hast es schon gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal so ganz prägnant zusammenfassen.
Also ich glaube, was für mich in dieser ganzen Geburt und auch in der vorgeburtlichen Phase so sehr, sehr wunderschön war, ist einfach diese Rückverbindung zu mir selber, die ich da erlebt habe. Meine eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu kommunizieren. Unter der Geburt, aber auch vor der Geburt. Also in der Familie von meinem Partner zum Beispiel wurde kurz vor der Geburt gab es da einen Notkaiserschnitt bei seiner Schwester. Die sind so von der eher konventionellen Schiene, was Geburt angeht. Und für die war das total komisch, dass ich überhaupt mit Zwillingen eine natürliche Geburt plane und auch dann noch in Beckenendlage, dann waren sie eh so, hä? Und als sie dann noch Woche 39 immer noch nicht kommen wollten und ich immer noch nicht einleiten und jetzt Kaiserschnitt und so, kam dann einfach eine mega Panikwelle auf mich zu und deren ganzen Ängste. Und das war für mich einfach total schön zu merken, wie einfach diese Position, dass ich gemerkt habe, ich bin die Gebärende und es sind meine Kinder. Und ich kann hier machen, was ich will und mich verhalten, wie ich will, weil ich spüre, dass das für uns wichtig ist. Ja, und dann auch zu gucken, was kann ich hier machen, wie kann ich hier kommunizieren, wie kann ich diese Grenze, die ich ganz klar spüre, dann auch kommunizieren und sicherstellen, dass uns jetzt einfach nichts passiert. Und habe dann halt eben zum Beispiel da in dem Moment gesagt, ich möchte gerade keinen Kontakt mehr, weil ich möchte mich jetzt positiv auf die Geburt vorbereiten. Ja, und so war das eben auch unter der Geburt, so dieses zu merken, so dieses meine eigene Kraft einfach zu merken und zu merken, so ich kann das und die Kinder können das und wir machen das zusammen.
Hast du so am Ende der Schwangerschaft irgendwie Druck bekommen von medizinischer Seite oder auch von Familienseite, dass die Babys ja jetzt mal bitteschön auf die Welt zu kommen haben, weil Zwillinge ja immer zu früh kommen und du ja jetzt schon in der 40. Schwangerschaftswoche bist und das ist jetzt irgendwie komisch?
Ja, also wie gesagt, diese Familie von meinem Partner war da sehr pushy, würde ich mal sagen. Also die haben wirklich versucht, auch mich da meistens über ihn, weil ich habe eben recht früh gesagt, ich möchte mit denen nicht sprechen gerade. Aber er hat das dann noch eine Weile an mich rangetragen, bis ich eben gesagt habe, stopp, jetzt will ich gar nichts mehr hören. Von der Seite kam Druck, bei meiner Familie habe ich das gar nicht erlebt. Und von medizinischer Seite auch kein Druck, überhaupt nicht. Also die im Krankenhaus haben natürlich schon gesagt, es gab eben ein Maximalgewicht, bei dem diese Form dieses Gebärens, natürliche Geburt bei Beckenendlage und Zwillingen, da gab es eben dieses Maximalgewicht, was nicht überschritten werden durfte, damit die sich selber eben absichern konnten. Im Fall von Komplikationen bis zu diesem Gewicht, also die haben mir dann schon gesagt, ich hatte an dem Samstag, als ich ins Krankenhaus dann alleine gefahren bin, weil ich ja den Blasensprung hatte, am Montag darauf hatte ich einen Termin gehabt, um dann eben dort vor Ort anzureisen und dann hätten die eben mit natürlichen Sachen erstmal versucht einzuleiten. Aber es war nie die Sache oder dass irgendwer gesagt hat, jetzt muss aber dies oder das passieren, sondern die haben immer gesagt, es ist ihre Entscheidung, das ist ihre Geburt, wir sind nur die beratenden und unterstützenden Begleiter sozusagen.
Ja, sehr cool.
Und haben eben aber auch immer über Risiken aufgeklärt, die passieren können und haben dann gesagt, wir müssen das machen, dass wir dir hier alles hinlegen, was quasi passieren kann und du entscheidest dich dann aber.
Wie ging es dann weiter? Konntet ihr dann gleich nach Hause oder war mit den Babys alles in Ordnung? Ging es euch allen gut? Wart ihr alle gesund?
Ja, also es ging allen gut. Das Stillen war erstmal noch so ein Thema. So für 2 Tage war das wirklich einfach, hat mich das so richtig in so ein emotionales Loch gerissen. Ich war zwar total glücklich und eben auch so erfüllt von der Kraft von der Geburt und aufgetankt irgendwie. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, so, da kam dann so ein bisschen Druck, weil die Kinder, denen ging es gut. Ich wusste das auch, denen ging es super, die haben auch getrunken und die haben aber eben in diesen ersten Tagen nicht das Gewicht zugelegt, was sie sollten. Also wir sind im Krankenhaus geblieben und haben so ein Familienzimmer gebucht. Und das war ja auch zu Zeiten von Corona, wo das echt toll war, dass dieses Familienzimmer verfügbar war und mein Partner das. Wir haben eben auch ja so diese alte Hebammenweisheit gelebt, dass wir gesagt haben, die erste Woche im Bett und dann ne, am Bett, ums Bett herum und so. Und ich glaube, die ersten Wochen waren die Kinder durchgehend nackt und haben einfach auf mir geschlafen oder auf ihnen. Und das heißt, wir haben die auch nie irgendwo abgelegt oder so. Und da war das natürlich toll, im Krankenhaus zu sein, bekocht zu werden und so. Das haben wir dann nochmal verlängert. Ich glaube, mein Bruder hat ein Auto verkauft und hat uns das Geld gegeben, dass wir uns dann dieses Familienzimmer noch ein bisschen länger leisten konnten. Weil das war auch toll, das war Bio-Essen, das war irgendwie 3-mal am Tag und das waren total die tollen Stillberaterinnen und so. Und genau, wie gesagt, am Anfang kamen so ein paar Tage so ein bisschen Druck von wegen, jetzt müssen wir noch ein bisschen zufüttern und dann haben wir so ein bisschen durch die, da haben die so kleine Fläschchen gebastelt und dann gab es immer so ein bisschen was noch dazu. Aber das hat ein paar Tage gedauert und dann ging das auch. Aber das war auch wirklich der Moment, als ich eben gemerkt habe, ich hatte mich nur bis zur Geburt vorbereitet und weiter eben nicht. Und dann zu merken, so jetzt kann ich mir auf einmal keine Zähne mehr putzen, nicht mehr duschen, so was mache ich denn hier? Und die Kinder wollten auch nicht von mir weg. Also das waren wirklich die ersten Monate Kinder, die konnte ich nicht ablegen. Ich habe geschlafen in so einer Stillinsel. Mein Bruder hat mir dann irgendwann noch so eine Art Bauchladen gebastelt, also gebaut aus so einer Holzplattform, der so um mich drum, um meinen Bauch drumherum zugesägt hat und ausgepolstert hat, sodass ich quasi direkt an meiner Brust einschlafen und dann ablegen auf dieses Tablett, diesen Bauchladen. Ja, und das war eine Wahnsinnszeit. Und da habe ich eben einfach nur gemerkt, ja, jetzt funktioniert das nicht mehr so wie früher. Da kann ich doch so sehr planen, dass ich alles so wie vorher mache. Auf einmal war dann halt alles anders.
Wie konntest du das annehmen? Ist dir das leicht gefallen oder war das dann erstmal wieder so Schock? Wo bin ich jetzt?
Das war schon ein großer Schock. Also ich konnte das wohl annehmen, weil ich auch einfach irgendwie mit mir ganz gut verbunden war und auch mit den Kindern ganz gut verbunden war, habe ich auch gemerkt. Und ich meine, das ist natürlich auch, ich weiß ja auch ein bisschen was über Geburt und Schwangerschaft und so. Und da habe ich einfach auch gemerkt, so natürlich, die brauchen einfach diese Sicherheit noch mehr. Ich war ja auch überhaupt nicht sicher und in mir gefestigt, als die eben angekommen sind in meinem Körper und von daher, dass die da irgendwie nochmal extra Support brauchen und auch diesen Raum gar nicht so schnell und so leicht verlassen können, den ihnen eben mein Körper geboten hat am Anfang, das ist natürlich, hat das für mich total den Sinn gemacht. Und trotzdem hat es mich total herausgefordert. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das annehmen konnte. Und ich bin aber erstmal in die Selbstaufgabe gegangen. Also ich habe wirklich so, okay, da schreit dann so laut und die haben so viele Bedürfnisse und ich habe dann einfach mich quasi nach einiger Zeit einfach vergessen und so, okay, jetzt alles klar, ich bin dann mal weg.
Ja, es geht ganz vielen so, ja. Dass man sich dann einfach selbst mal vergisst. Wie hast du dich dann wiedergefunden oder hast du dich wiedergefunden oder bist du immer noch vergessen?
Zum Teil bin ich immer noch am Suchen. Ja, ich würde sagen, es ist eine Reise, also weil die sind natürlich jetzt 2,5. Das ist bei einigen Kindern so, dass sie dann schon total viel selbstständig sind und total viel selber machen. Meine Kinder sind auch wahnsinnig aktiv. Also die stehen super früh auf, gehen sauschwer ins Bett und rennen den ganzen Tag nur rum und brauchen super viel Action. Und das auch schon ganz früh. Also die haben beide mit 11 Monaten laufen gelernt und sind dann einfach rumgerannt. Und es gibt ja auch Kinder, die sitzen so ganz gerne auf dem Schoß und sind so ganz ruhig und bewegen sich so ganz, ja, so Zentimeter für Zentimeter in die Welt. Und die beiden sind einfach richtig der Haut drauf, die so richtig in die Welt rennen. Und das finde ich auch cool. Also ich habe total viel Spaß mit denen. Und trotzdem ist das natürlich einfach, seitdem die da sind, immer viel und laut gewesen. Und diese Verschnaufpausen, die gab es eigentlich nicht. Das heißt, ich habe natürlich einfach lernen dürfen, in mir selber Ruhe zu finden. Auch wenn es um mich herum total laut ist. Und auch trotz der ganzen Umstände, also meinem Partner ist es auch zwischenzeitlich immer ganz schlecht gegangen und er hat sich wirklich auch jetzt, geht ihm langsam besser. Also wir waren ganz viele Wochen auch im Krankenhaus in der psychiatrischen Abteilung, weil er einfach da überfordert war und das erstmal lernen durfte, Papa zu sein, genauso wie ich das erstmal lernen durfte, Mama zu sein. Und ja, und dann ist er natürlich auch nicht von hier und spricht die Sprache nicht oder mittlerweile spricht er sie ganz gut, aber das war für ihn einfach nochmal so ein total ganz anderer Schock. Ein Schock der ganz anderen Art und Weise. Und von daher habe ich auch immer quasi die Stabile sein müssen in unserer Familiendynamik. Und das heißt, ich habe mich gefunden, indem ich einfach Neues in mir entdeckt habe letztendlich. Also diese alte Gesa, die gibt es eben nicht mehr. Ich bin nicht so naiv und so leicht und auch so froh mehr wie früher. Und manchmal gucke ich so zurück und denke so, oh, das war eigentlich ganz cool. Aber ja, habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das trotzdem sehr schätze, dass da eben an Veränderungen in mir passiert ist. Ja, es ist ein stetiger Loslösungsprozess letztendlich und das Loslassen von dem Alten und das Annehmen von dem Neuen.
Kann man das so sagen, dass die alte Gesa in gewisser Weise dann richtig gestorben ist, damit es eine neue Gesa geben kann? Oder ist das zu stark ausgedrückt?
Ja, ich würde sagen, das ist genau richtig ausgedrückt. Und natürlich bin ich die gleiche Person und habe auch Charaktereigenschaften, die habe ich natürlich nicht abgelegt, aber es gibt so die Art und Weise, wie ich ans Leben herangehe, würde ich sagen, ist eine ganz andere.
Spannend. Das heißt ja sowieso, dass Geburt und Tod sehr, sehr nah beieinander liegen und dass auch bei einer Geburt immer ein Stückchen Tod dabei ist. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ich habe das bei meinen beiden Geburten tatsächlich so auch gespürt, dass da irgendwo ein bisschen tot ist. Der war nie bedrohlich oder so, der hat mir gar nichts getan. Aber ich habe das gemerkt bei der Geburt, also bei beiden Malen. Vielleicht ist es auch dieser Moment, ich glaube, den hat jeder, wo man dann sagt, so, nee, ich kann jetzt die Kinder nicht auf die Welt bringen oder ich bin noch nicht bereit, Mutter zu werden. War bei mir auch bei beiden Geburten so übrigens. dass das irgendwie so ein Teil ist, der da einfach dann sich zeigt und da auch so ganz viel noch in Bewegung gebracht wird.
Ja, also ich habe das auf jeden Fall auch so erlebt, dass dass Geburt und Tod, dass das was sehr, sehr nah ist. Also ich habe auch zumindest mein eigenes Sterben während der Geburt sehr stark gespürt.
Und ich glaube, wir Frauen haben es da auch noch ein bisschen leichter als die Männer, weil wir diese körperliche Erfahrung dann noch dabei haben. Die fehlt ja den Männern komplett. Ne? Das ist ja wirklich so, okay, die sind da irgendwie mit dabei. Ich glaube, eine Geburt sieht von außen sehr, sehr anders aus, als man sie von innen spürt.
Ja.
Und es ist ja auch in gewisser Weise irgendwie traumatisierend. Da könnte es sein für einen Mann, also der da so zuguckt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Es ist nicht so, nicht so ein einfaches Erleben auch ist. Und dann haben die plötzlich zwei Kinder, die Männer, ne? In unserem Fall. Und das ist dann, glaube ich, nochmal ein ziemlich krasserer, Wechsel und Umbruch auch, als wir Frauen das erleben.
Ich habe das auch oft gedacht, wie geil, dass ich eine Frau bin, dass ich gebären kann. Und ich habe mich auch oft gefragt, wie diese Reise eben unterschiedlich ist, also wie sich das wohl anfühlt, Papa zu werden, im Vergleich dazu, wie es sich anfühlt, Mama zu werden. Ich war immer so dankbar, dass ich die Geburt als einleitende Erfahrung hatte und auch die Schwangerschaft, weil ich das Gefühl habe, dass es so eine enorm schöne Vorbereitung ist, dieses stückweise auch gehen lassen von dem Körper, von dem Körperideal, was man hat, von den Körperfunktionen, die sich ja auf einmal alle verändern. Und allein ich bin nachts ständig aufgewacht und musste pinkeln und mich erstmal ewig lange versucht, hochzurollen und hochzukriegen. Und allein dadurch habe ich mich schon viel besser vorbereitet gefühlt. Und dann die Geburt, eben dieser unglaubliche Power-Kick, das ist ja schon so ein Heldengefühl. Also ich habe mich gefühlt wie die Heldin aller Zeiten. Und da wusste ich auch, jetzt kann mich nichts mehr umhauen.
Du hast ja am Anfang von vielen Tälern gesprochen, durch die du gegangen bist. Was waren das dann für Täler? Also war das wirklich so diese Anfangszeit von der Schwangerschaft, der Tatsache, dass du erfahren hast, dass du schwanger bist und dann, dass ihr euch da wirklich euren Weg geebnet habt und ihr seid ja auch immer noch zusammen. Das finde ich total beeindruckend, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir machen das jetzt zusammen. Oder habt ihr da noch mehr Erfahrungen?
Also ich versuche mal bei der ersten Frage erst zu beantworten. Ganz grob kann ich so umreißen, die erste Zeit war tatsächlich einfacher mit den Kindern. Also es waren eher herausfordernde Zeit, aber am Anfang waren auch noch viele Leute da, die so wussten, okay, so Wochenbett und so ganz am Anfang. Da waren viele Freunde, viele Leute einfach da und Eltern haben besucht und so weiter. Und dann waren wir aber in Berlin und seine Familie war ja gar nicht präsent in Person und meine Familie war eben weit weg, außer mein toller kleiner Bruder, der daneben angewohnt hat. Und die ganzen Freunde aus dem Haus nebenan, das waren tolle Freunde, aber die waren eben im Studentenleben, im Feierleben und so in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Und da haben wir eben gemerkt, okay, diese Kinder haben sich auch nicht ablegen lassen für eben viele Monate. Und ich habe sie dauergestillt, das heißt, wir brauchten eigentlich viel mehr Hilfe. Und dann haben wir nach einem halben Jahr beschlossen, jetzt gehen wir erstmal testweise zurück in meine Heimat, um mal zu schauen, wie das ist, bei meiner Mutter zu leben. Und dann haben wir die besucht und dann war das ganz schön. Und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen mal länger dorthin. Und ich habe meine Wohnung untervermietet. Und wir sind bei ihr angekommen im November. Da waren die Kinder ungefähr ein halbes Jahr alt, also ein bisschen mehr. Und dann weiß ich noch, dass eben mein Partner, der konnte zum Teil die schreienden Kinder nicht halten. Also es war für ihn ganz, ganz, ganz schwierig, eben in diese Vaterrolle zu wachsen und sein eigenes Nervensystem so zu regulieren, dass er den Raum halten konnte für die Kinder. Das heißt, zum Teil hatte ich Nächte, wo ich einfach zwei Kinder alleine rumgetragen habe und Tage und wo ich einfach quasi voll verantwortlich. Er hat immer das hingekriegt, im Außen den Raum zu halten, also abzuwaschen, zu putzen, zu kochen und so weiter. Aber mit den Kindern und der Verantwortung dafür war ich eben alleine und das hat auch bedeutet, dass ich keine Zeit für mich null hatte.
Mhm. Was hat das für dich gemacht? Hast du das als ungerecht empfunden oder war das okay für dich?
Also ich konnte sehr genau sehen, wie es ihn herausgefordert hat. Und es hat mir das Herz gebrochen zu sehen, dass er so gerne, ich wusste ja, er wollte so gerne. Und es ist ihm aber so wahnsinnig schwer gefallen. Von daher, ich habe im Nachhinein vor allem Momente gehabt, wenn als das Gefühl von, so dieses Opfergefühl von Ungerechtigkeit hochkam. Aber in diesen sehr herausfordernden Momenten, da habe ich das nicht so empfunden als ungerecht, sondern einfach so, das war dann so und ich wusste, ich habe es ja auch gesehen. Ich bin da auch recht empathisch, würde ich sagen, und ich habe es gefühlt und gesehen und mit all meinen Kanälen wahrgenommen, das geht bei ihm einfach nicht. Mhm. Und er war ja trotzdem da. So, das habe ich ihm immer hoch angerechnet, dass er trotzdem geblieben ist, obwohl es ihn so in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann sind wir eben zu meiner Mutter gegangen, weil wir beschlossen haben, wir brauchen jetzt einfach nur Hilfe. Und ich weiß noch, ich saß dann mit ihr, sie hatte so ein ganz schönes Haus in einem ganz hässlichen Dorf und ich saß mit ihr abends am Feuer und die Kinder lagen so auf so einem Kell und ich habe mich bei ihr quasi so ausgeleert, mal darüber gesprochen, wie das für mich ist und wie schwierig das ist und habe dann geweint und habe gesagt, ich bin so froh, dass ich jetzt hier bin. Und sie hat gesagt, du bist jetzt hier, du darfst jetzt ankommen, du darfst jetzt runterkommen. Und kurze Zeit später hat sie dann ihre Krebsdiagnose bekommen. Und es war klar, also sie hat gesagt, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt und so. Und es war auch klar, dass das für uns keine langfristige Mehrgenerationengeschichte wird, weil sie auch immer sehr gerne ihre Freiheit genossen hat. Aber sie hat gesagt, ich helfe euch so lange, bis ihr das Gefühl habt, ihr steht hier wieder auf eigenen Beinen. Und dann waren das vielleicht zwei Wochen oder so, wo sie uns unterstützen konnte. Und dann hatte sie angefangen, dass sie ganz schlimme Rückenschmerzen hatte und nur noch liegen musste und gar nicht mehr hochgekommen ist. Und sie hat das ganz lange eben auf so ein emotionales Tief geschoben und ist nicht zum Arzt gegangen. Und als sie dann irgendwie Anfang Januar oder Februar zum Arzt gegangen ist, war es dann halt schon klar, das war der dritte Krebs in ihrem Leben, hatte gestreut, war quasi unheilbar. Und sie hat erstmal so 2 bis 4 Jahre noch Lebzeit bekommen. So, das war die Diagnose. Und bis sie dann wirklich gestorben ist, waren das ein bisschen mehr als ein Jahr von der Diagnose an. Also es ging dann ziemlich schnell. Und wir haben aber eben die ganze Zeit dann bei ihr gelebt. Das heißt, ich hatte quasi diesen Partner, der sehr überfordert war mit der Situation. Ich hatte mich, die total überfordert war. Und ich hatte die Mutter, um die ich mich dann gekümmert habe. Und irgendwann im April später ist dann mein Bruder dazu gekommen. Der ist dann auch bei uns eingezogen. Und seine Schwester war auch ganz viel da und mein anderer Bruder auch. Und trotzdem waren das eben diese paar Monate, wo ich eigentlich total überfordert war und um Hilfe gerufen habe und geschrien habe. Und dann, ja, aber dann eben auf einmal eine pflegebedürftige Mutter hatte, die so sehr jung war, von der ich mich eigentlich noch überhaupt nicht verabschieden wollte und die ich auch sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und das war dann eben diese Begleitung auch, immer dieses Wissen so, Mama sitzt unten und weint und will sie halten und oben sitzen die Kinder und ich habe sie in den Armen und sagen, wie so eine ganz große Zerrissenheit. Und was mich da gerettet hat in der Zeit, war letztendlich, dass ich für mich selber aber auch noch im Kopf was eingeräumt habe. Also deswegen ist auch diese große Vision in mir letztendlich geboren worden, weil ich einfach gemerkt habe, so genau so darf dieser Weg jetzt sein. Also ich lerne hier gerade so viel und ich habe schon, als die Kinder ganz paar Monate alt waren und wir das erste Mal bei Mama waren, habe ich gemerkt, boah, okay, da kam so eine Vision rein, wo ich gesehen habe, okay, da habe ich so eine Firma gegründet und auf einmal kamen ganz viele Bilder und so eine Firma, quasi so eine Online-Plattform, die ganz viele Eltern vernetzt oder eigentlich alle Eltern, damit das eben so eine Bewegung wird. Weil ich habe mich wahnsinnig alleine gefühlt und ich habe mich gefragt, das muss doch nicht so sein. Es muss doch eigentlich irgendwie so sein, dass man wird dann Eltern und dann auf einmal hat man dann eben eine Plattform, wo man sich anmelden kann, wo es dann Sharing Circles gibt und wo es dann Support-Systeme gibt und so. Und ich musste mir alles so hart erarbeiten und suchen, weil ich einfach nie wusste, wo im Internet, ja, okay, das kriegt man da ein, Zwillingsmutter. Und dann bin ich zum Beispiel auf deinen Podcast gestoßen und habe auch ganz, ganz viele andere Podcasts runtergeladen, einfach um dieses Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Das heißt, ich habe quasi immer mit meinen Händen was zu tun gehabt und auch ganz viel immer geguckt, in Verbindung zu sein mit mir, mit den Babys, mit meiner Mutter, mit meinem Partner und habe trotzdem aber bei mir gleichzeitig dieses Fenster eröffnet, diese Vision, wo ich hin wollte, diese Familienbegleitung, die ich gemerkt habe, ich bräuchte sie, es gibt sie nicht, in der Form gerade für mich, was ich sah. Und ich quasi immer so mich dann einfach ganz viel gebildet habe, ganz viel gelesen habe, ganz viel gehört habe, ganz viel geschaut habe und so, um eben meinen Geist aufzufüttern und so mein eigenes zu haben. Und das war eben immer meins. Das war nicht für meine Mutter, das war nicht für meine Kinder, das war für mich. Mhm. Und so könnte man sagen, ja, ist die bescheuert, die hat irgendwie so viele Kinder zu pflegen und Mütter zu pflegen und keine Ahnung was. Und dann macht die noch irgendwie eine Ausbildung oder sowas. Aber das war irgendwie so für mich immer, ja, ich habe halt nicht dann Pause gemacht und habe mich hingelegt und so, sondern ich habe halt Pause gemacht und habe dann abends, nachdem ich den Haushalt gemacht habe und bei Mama gesessen habe und die Kinder ins Bett gebracht habe, noch gelernt. So. Aber das hat mir dann das Gefühl gegeben von Richtung und ja, und deswegen, ich bin total dankbar, dass ich die Zeit so erlebt habe, wie ich sie erlebt habe. Mhm. Und ja, und eben als meine Mutter dann gestorben ist, da habe ich eben wieder diesen engen Kontakt, diesen Schwellenübergang erlebt zur anderen Welt sozusagen. Also mir hat das auch ganz viel in meinem Glaubenssystem und auch in meiner spirituellen Weltansicht ganz viel verändert und ganz viel dazu geschenkt.
Ja. Wie glaubst du, haben deine Kinder diese Zeit erlebt? Also am Anfang waren sie ja noch Babys, aber dann haben sie ja schon, also so ab 1, kriegen sie ja schon mit, okay, da ist Oma und die ist voll krank. Haben sie das irgendwie geäußert oder wie hast du ihnen das vermittelt?
Ja, also als ich Kind war, da wurde über Tod nie gesprochen und ich hatte da immer Angst vor, weil es war irgendwie dunkel und fremd. Und deswegen war mir das von Anfang an irgendwie ein ganz klares Bedürfnis, das mit denen zu kommunizieren. Also als ich wusste, Mama wird sterben, da habe ich immer schon, also meine Kinder haben die immer Nonna genannt und da war das immer klar, möchte die gerne auf den Weg mitnehmen und nicht irgendwie so irgendwann, oh, jetzt ist sie weg, jetzt gehen wir zur Beerdigung. Und so habe ich einfach schon ganz früh, ich habe eh immer ganz, ganz viel mit meinen Kindern geredet, so auch als sie Babys waren. Das fanden irgendwie so Freunde, die mit Kindern nichts zu tun hatten, immer ganz komisch, aber ich habe das einfach gemacht. Ich habe ihnen alles so erzählt, wie ich das empfunden habe und so weiter und habe sie eben einfach darauf vorbereitet und wir haben ganz viel darüber gesprochen und obwohl die eben noch nicht verbal so sprechen konnten auch, haben die so auf ihre Art und Weise ganz viel gefragt. Meine eine Tochter zum Beispiel, das war so schön, die hat so einen kleinen Stoffhasen gehabt und irgendwie 3-4 Tage, bevor meine Mama dann gestorben ist, kam meine Tochter an und am frühen Morgen hat ganz bestimmt diesen Hasen hochgehalten und hat gesagt, Nonna, Hase, Nonna. Und dann sind wir runtergegangen und meiner Mutter und dann hat sie den Hasen meiner Mama gegeben und hat gesagt, hier. Und dann habe ich gesagt, ja, alle wollte das du den behältst, dass wir dir den bringen. Und dann hat Mama angefangen zu weinen, die war da wirklich einfach schon so ganz emotional offen und hat dann gesagt, oh, aber das finde ich irgendwie traurig, weil den muss ich ja gleich wieder abgeben. Und dann hat Ayla den Kopf geschüttelt und gesagt, nein. Und dann hat sie ihn einfach die letzten Tage da immer bei sich so im Arm gehabt und hat ihn ganz viel angefasst, diesen kleinen Hasen. Und als meine Mutter dann gegangen ist, bin ich rausgegangen und es war ein wunderschöner Tag und im Garten waren ganz viele Leute, es waren die letzten Tage wie so eine Pilgerfahrt bei uns und es waren ganz viele, also alle unsere besten Freunde da zum Verabschieden und ihre ganzen Freunde zum Verabschieden. Und dann hat mein Bruder den Sarg gebaut, der stand im Garten, alle haben den angemalt, es war ganz schöne Musik. Und meine Kinder waren wirklich wie im Himmel, weil es waren ganz viele liebe Leute da und es war irgendwie eher wie so ein großes Fest. Und dann bin ich rausgegangen und habe mich zu denen ins Gras gesetzt und habe eben gesagt, Nonna ist jetzt nach Hause gegangen. Und dann habe ich gefragt, ob sie sehen möchten und sie verabschieden möchten. Und dann haben sie beide gesagt, ja, und dann sind wir als Familie reingegangen. Und da hatten wir Mama auch nicht fertig gemacht oder so, sondern es war wirklich so mit ihrem toten Gesicht und so, weil ich wollte, dass das alles so natürlich ist für sie. Mhm. Und dann ist Ala ganz schnurstracks zu ihr hingegangen und hat sich den Hasen geschnappt und hat gesagt, so, das ist ja jetzt wieder meiner. Also ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber ihr war ganz klar so, jetzt braucht sie den nicht mehr. Und das heißt, es waren so ganz viele Geschichten, die mir so ganz gezeigt haben, die haben das ganz klar verstanden, was da passiert. Nicht mit dem Kopf, aber irgendwie das einfach begriffen, dass da was ganz Großes passiert und auch ein Abschied. Ja, und es war für sie auf jeden Fall länger Thema. Ja. Sie haben immer ganz viel von ihr gesprochen und ich mache das auch bis heute so, dass ich einfach ganz viel über sie spreche und immer sage, dass die Nonna sie so lieb hat und dass sie gerne, das hätte Nonna jetzt gut gefallen und das hätte sie gerne gesehen und ja, einfach, dass sie, dass ihnen das klar ist, dass wir sie einfach noch im Herzen haben. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das für die überfordernd war oder komisch oder so, sondern es war immer ganz natürlich. Und sie haben ganz oft benannt, dass sie sehr traurig sind. Genau, aber es war nie irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, wie jetzt bei anderen Situationen, über die wir vielleicht nicht so sprechen konnten, über die wir nicht so gesprochen haben, wie wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Partner Streit hatte oder sowas, dass das sie verunsichert oder dass große emotionale Staus verursacht hat, die dann raus mussten. Und das war irgendwie einfach ganz natürlich.
Mhm. Ja. Es ist ja eigentlich auch was ganz Natürliches. Und wenn man das so in seinem Verlauf lässt, dann haben Kinder dann sehr interessanten und auch irgendwie friedlichen Umgang mit Tod. Ne? Bei uns in der Gesellschaft ist das ja so total schwer, also so schwer belegt. Und ich habe auch festgestellt, dass das für Kinder eigentlich gar nicht so ist, wenn du nicht versuchst, irgendwas zu verstecken oder irgendwie die Geschichte weniger tragisch zu erzählen.
Ja.
Sondern einfach die Dinge so belässt, wie sie sind und wie sie sich halt ereignet haben. Und dann natürlich schon eine Kindersprache dafür finden, aber trotzdem nicht irgendwie die Kinder vor irgendwas beschützen wollen oder so.
Das,
wo siehst du da die Verbindung zwischen, zwischen dem Leben und dem Tod? Weil du ja gesagt hast, du hast einen Zugang zur Anderswelt.
Ich würde sagen, ich bin sehr gläubig, also ich glaube schon irgendwie, dass wir so unseren Lebensplan haben und dass es auch, ja, dass da einfach spirituelle Wesen oder, ne, also dass da einfach Wesen und noch ganz viel mehr existiert als das, was wir so glauben mit, oder sehen mit unseren Augen. Und das hat sich für mich einfach nochmal so sehr gefestigt, weil für mich ist das nie irgendwie so, dass ich irgendwas sehe oder höre oder so, sondern ich habe einfach ganz klare Gefühle. Und das hat sich für mich total bestätigt. Also ich hatte, bevor Mama überhaupt das erste Mal zum Arzt gegangen ist, hatte ich schon einfach dieses ganz klare Wissen, sie geht gerade.
Mhm.
Und ich wusste dann auch, bevor das irgendwie allen klar war, dass es jetzt Zeit ist, war mir irgendwie klar, so, ich habe einfach so diese Präsenz, diese Öffnung des Portals zur anderen Welt gespürt. Für mich war einfach ab 2-3 Wochen, bevor sie sich verabschiedet hat und bevor sie dann nach Hause gegangen ist, war das für mich einfach so, okay, jetzt ist es soweit. Und das war so ein ganz klares Gefühl von, jetzt ist hier eine andere Präsenz und eine, ja, wie so eine Heiligkeit und eine Offenheit im Haus. Und von daher, also für mich ist das was super Natürliches und was Wunderschönes auch der Tod. Und natürlich ist es jetzt nochmal eine ganz andere Aufgabe, so meine Mutter gehen zu lassen und einfach jetzt zu leben ohne meine Mutter. Aber dieser Tod an sich und auch dieser Abschied hat sich für mich unglaublich natürlich angefühlt und war was super Positives. Ja.
Wie lebt ihr jetzt? Was sind deine Projekte für gerade?
Wir planen jetzt also ein Mehrgenerationenprojekt. Mein Vater und seine Freundin, die werden ein Haus kaufen oder mein Vater wird ein Haus kaufen hier in der Gegend und da werden die unten einziehen und wir oben und dann teilen wir uns den Garten. Für uns auch so als Familie wünsche ich mir total diesen Ort, an dem wir ankommen können und wo wir auch einfach runterfahren können und das ganze Thema Tempo sich mal so ein bisschen reduziert.
Wie lange ist das jetzt her, dass deine Mama verstorben ist?
Fast ein Jahr.
Mhm.
Das heißt, das wird so ungefähr in ein bisschen mehr oder weniger als im halben Jahr der Fall sein, dass wir in dieses Haus einziehen. Und genau, das ist ganz schön, da ist direkt so ein Waldorf-Kindergarten daneben und das ist in so einem kleinen Dorf wie Bullabü ein bisschen mehr Bewohner, aber es ist so ganz schön ländlich und da freue ich mich einfach total darauf, dass so, ja, dann wirklich auch dieser Fokus und dieser Platz frei wird, wenn die Kinder dann in den Kindergarten gehen können, ein bisschen mehr und das machen sie auch wirklich, wirklich gerne. Ja, und sie einfach da in der Natur leben, in einem Setting, was sehr viel natürlicher ist als so in der Stadt oder so, dass da einfach dann ganz viel Platz auch frei wird für diese Vision, die ich habe, dann eben auch in Wirklichkeit umzusetzen und ja, diesen Weg, den ich da ganz lange schon so geistig vorbereitet habe, einfach auch in Taten umzusetzen. Da freue ich mich total drauf.
Ja, ist eine schöne Aussicht. Und dann hast du auch gleichzeitig, machst du noch die Ausbildung zur Doula.
Genau, und die ist eben, das ist eine recht lange Ausbildung, das heißt, die ist so begleitend an der Seite immer dabei, die 2 Jahre. Das wird wohl noch dauern.
Und deine beiden Mädels sind jetzt noch jeden Tag bei dir zu Hause und gehen dann vermutlich mit 3 in den Kindergarten.
Nee, die sind tatsächlich schon in Betreuung jetzt. Oh. Und auch schon ziemlich lange, also seit 1 Jahr ungefähr. Das wollte ich nie, aber als Mama dann so krank war am Ende, hat sich bei uns so ein Fenster mit einer Tagesmutter aufgetan und dann ein bisschen später haben wir einen Platz bekommen in so einer ganz kleinen Elterninitiative. Die beiden Erzieherinnen dort sind, ich glaube, an die 60 oder über 60, also auch so ganz schön gesetzt einfach und sind ganz wundervolle Frauen, die einfach ganz viel Sicherheit und Freude damit bringen jeden Tag und es tut ihnen so gut, dorthin zu gehen. Genau, da bin ich total glücklich über diese Entscheidung. Aber wir können dann eben ab Sommer in einen Kindergarten gehen, der direkt nebenan ist. Und das ist natürlich toll.
Ja, das ist spannend, wie sich dann so auch in solchen Notsituationen Türen auftun, die dann auch wieder sehr Positives bringen. Ne?
Ja, total. Da bin ich super dankbar für, dass das so passiert ist, ja.
Du hast echt eine sehr lebendige Geschichte.
Ja.
Ja. Was nimmst du da draus mit aus dem Erleben? Ich meine, da war ja echt richtig viel los bei dir in den letzten 3 Jahren, also 3, 3,5 Jahren. Da hat sich ja echt alles so komplett gedreht bei dir. Was nimmst du da als Bestärkung für dich mit aus dieser Zeit?
Also mir haben ganz, ganz viele Ereignisse und Interaktionen so mit den Menschen, die mich umgeben haben, vor allem im letzten Jahr, nachdem meine Mutter gestorben ist, Baustellen an meinem eigenen Selbstwert aufgezeigt. Und da habe ich gerade wirklich vor einigen Monaten erst die Kurve gekriegt, wo ich dann so aktiv ganz viel Vergebungsarbeit gemacht habe und so, dass ich, was ich schon immer im Kopf wusste, diese Weisheit für mich oder diese Wahrheit für mich, dass ich quasi für mein eigenes Leben und für mein eigenes Umfeld selber verantwortlich bin. Das hat sich für mich nochmal wirklich so richtig verkörpert, diese Erkenntnis, dass ich quasi aus meinem Opferdasein, wo ich auf andere zeige und sage, oh, ihr helft mir nicht, niemand unterstützt mich hier und so, quasi es immer wieder geschafft habe und auch zunehmend immer mehr schaffe und da wirklich immer mehr in meine Kraft komme, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mich selber. Und wenn irgendwas in meinem äußeren Leben nicht funktioniert oder irgendwie blockiert oder nicht im Flow ist, dass ich dann gucke, was habe ich eigentlich für ein Thema bei mir selber. Und inwiefern das eben auf Baustellen mit meinem eigenen Selbstwert oder verletzte Kinder oder was auch immer man da ja immer schön finden kann in so holprigen Situationen. Ja, dass einfach da ganz viel, dass bei mir ganz viel Neugier und auch Motivation dazu bekommen, bei mir selber anzufangen und bei mir selber aufzuräumen, weil ich einfach merke, so dass dieses auf den anderen zu zeigen und mir zu denken, so mein Partner ist das Problem, meine Kinder sind das Problem, der Opa meiner Kinder ist das Problem, die Freundin ist das Problem oder wer auch immer. Aber wirklich so zu gucken, was da für mich gerade, was mich gerade herausfordert und mir gerade das Leben für eine Lektion schenken möchte. Das ist für mich so die größte Erkenntnis gewesen, dass es einfach immer nur funktioniert, wenn ich aus meinem Opferdasein heraustrete und in meine kreierende, so in meine Kraft komme.
Das ist eine sehr starke Erkenntnis, die du da mitgenommen hast.
Ja, und ich bin da einfach so dankbar. Also ich merke wirklich, das war wirklich eine herausfordernde Zeit. Aber das neulich habe ich das erste Mal, als mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, habe ich gesagt, ach, gut. Und das war so ein schönes Gefühl, wirklich zu sagen, ach, gut. Und das dann auch zu merken, warum geht's mir eigentlich gut? Weil ich mich selber an die Hand genommen habe und mich aus der ganzen Scheiße wieder rausgefühlt habe, die ich mir selber quasi eingebrockt habe. Weil natürlich waren das stressige Zustände und Umstände und trotzdem sind wir ja selber immer diejenigen, die die Perspektive kreieren, durch die wir die Dinge wahrnehmen. Und auch diejenigen, die dann sagen können, ich stehe jetzt für mich ein und brauche mehr Raum, wie kann ich mir den ermöglichen? Oder die halt sagen, oh, ich habe überhaupt keine Zeit. Mhm. Genau, von daher ist das eine sehr, sehr lehrreiche Zeit gewesen.
Ich glaube, da könnten wir uns jetzt auch nochmal 1,5 Stunden drüber unterhalten.
Ja.
Gesa, wie kann man dich erreichen, wenn sich tatsächlich noch jemand außer mir mit dir weiter 1,5 Stunden über deine Themen unterhalten möchte?
Ja, total gerne. Also ich bin immer so offen für Austausch. Ich habe einen Instagram und einen Facebook-Account und heißt bei Facebook Lisa Höhne.
Das findest du in den Shownotes. Also melde dich gerne bei der Gesa.
Ja, ich freue mich.
Oh ja, toll. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke, dass du so offen warst und dass du das alles so geteilt hast und dass du auch deinen Wandel so geteilt hast. Das war sehr, sehr inspirierend, sehr aufschlussreich auch für mich. Vielen Dank. Und
ja, ich danke dir auch sehr, dass du mir die Möglichkeit dazu gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Dafür bin ich ja hier. Dann wünsche ich euch, dass diese Vision, die du hast, sich jetzt wirklich auftut und du dann wirklich da in Frieden spazieren kannst und wirklich die ganzen Turbulenzen, die du in der Vergangenheit hattest, abgearbeitet hast und hinter dir gelassen hast und jetzt ja, du auf die Bright Side of Life schauen kannst.
Oh, da freue ich mich auch sehr drauf.
Vielleicht wird es dir dann langweilig, ne, wenn da nichts mehr passiert in deinem Leben. Nein, ach was.
Nein, das soll auch bitte nichts passieren. Aber
aber coole Sachen.
Darf ein bisschen langsamer gehen.
Ja, und cool sein. Ja. Ne? Nicht so. Nicht immer durch den Schlamm spazieren, muss man ja auch nicht die ganze Zeit. Das wünsche ich dir.
Ja, vielen, vielen Dank.
Also, liebe Gesa, mach's gut. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch so viel mitnehmen konntest wie ich und dass du es so spannend fandest wie ich. Vielen lieben Dank nochmal an die Gesa, dass sie ihre Geschichte so offen geteilt hat. Und ja, wenn du dich für Stabil und Stark mit Zwillingen interessierst, dann findest du den Link für die Warteliste in den Shownotes und ebenso für zauberhafte Kleinkinderzeit. Und jetzt hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du weiter deinen Weg findest, dass du niemals aufhörst, an dir zu arbeiten, denn das lohnt sich. Und ja, pack's an und hab Spaß dabei. Deine Dorothea. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's all you're good to be. Oh, oh, oh. All you got to be. Stand up, stand up, baby. You get to stand up, baby. Stand up, you get to.